DW Menschen und Märkte.
Coronavirus, Börsenschock in China. Nach dem Brexit, EU-Chefunterhändler stellt mögliche Verhandlungslinie vor. Lebensmittel, faire Preise für Bauern und Argentinien stemmt sich gegen Staatsbankrott. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Klaus Ulrich. Das Coronavirus und die Börse. Es war eine angespannte Nacht für Aktienhändler. Die wichtigsten chinesischen Aktienmärkte stürzten in der Spitze um mehr als 9%. In der vergangenen Woche waren die chinesischen Börsen wegen des dortigen Neujahrsfestes geschlossen. Jetzt spüren sie die wirtschaftlichen Verwerfungen wegen des Coronavirus auf einen Schlag. Sogar die chinesische Notenbank interveniert nun. Viktor Goitka.
2.55 Uhr mitten in der Nacht. Diesen Termin hatten die Händler heute fest im Blick. Um 2.55 Uhr öffnet die chinesische Vorbörse. Dann gibt's einen ersten Trend. Und wie die Reporterin im Börsenfernsehen berichtet, es war kein guter. Das ist ein Blutbad. Nach 6 Tagen Stille steht der chinesische Leitindex CSI 9% tiefer. Der schlechteste Tag seit 2007. Auch der Shanghaier Index tiefer. Dass die chinesischen Börsen so schockartig und so plötzlich auf das Coronavirus reagieren, hat einen Grund. Die ganze vergangene Woche waren die Festlandbörsen in China dicht. Wegen des chinesischen Neujahrsfestes. In Shanghai oder Shenzhen ging gar nichts. Die Aktienhändler steckten in der Falle. Denn die Sorgen der Anleger haben in Sachen Coronavirus Tag für Tag zugenommen, sagt Felix Herrmann vom Vermögensverwalter BlackRock.
Die Sorge der Anleger bezieht sich natürlich vor allem darauf, was das Ganze insbesondere für den Konsum in China bedeutet. Wir sehen, dass große Teile des chinesischen Festlandes unter Quarantäne stehen und das hat natürlich eben deutliche Auswirkungen auf den Konsum. Insofern wird es zu einer Wachstumsdelle kommen. Genau insofern ist die Unsicherheit durchaus verständlich.
Die chinesische Zentralbank reagiert noch in der Nacht und pumpt umgerechnet mehr als 150 Milliarden Euro in den Markt. Und auch mit anderen Maßnahmen wollen die chinesischen Finanzbehörden den Markt stützen, sagt Laura Fall von der Fondsgesellschaft Janus Henderson in der BBC. Normalerweise dürfen Versicherungen nur bis zu einer gewissen Grenze in Aktien investieren. Jetzt dürfen sie mehr machen, um den Aktienmarkt zu stützen. Das zeigt die Macht der Kontrollwirtschaft in China. Es nutzt trotzdem wenig. Mehr als 2600 Aktien in China fallen in der Spitze um 10%. Mehr ist nicht erlaubt, dann greift ein Stoppmechanismus. Ärger über Börsenverluste? Angesichts von inzwischen mehr als 300 Toten klingt das zynisch. Andrew Harmstone von Morgan Stanley bringt die zwiegespaltene Haltung der Anleger auf den Punkt. Je mehr die Regierung macht, um das Virus zu kontrollieren, was gut ist, desto größer wird aber auch der wirtschaftliche Stillstand und der Einfluss. Und das sehen wir in China jetzt. Einer der wenigen Gewinner in China heute Gesundheitsaktien. Manche Anleger sehen darin inzwischen eine gute Wette, weiß Börsenexpertin Sarah Ponczak. Es ist die Idee, dass eine der Pharmaaktien durchkommt und ein Medikament findet gegen den Virus oder eine Idee hat. Doch egal, was an den chinesischen Festlandbörsen passiert, Experten meinen, von dem wilden Treiben in Shanghai und Shenzhen brauchen sich Anleger hierzulande nicht unbedingt kirre machen lassen. Bislang sind die chinesischen Festlandbörsen international noch relativ abgekoppelt. Viel wichtiger ist, dass das Coronavirus in China Wachstum kosten dürfte. Und das dürften langfristig dann auch viele Unternehmensdickschiffe im DAX spüren.
Aus unserem Frankfurter Börsenstudio war das ein Beitrag von Viktor Goitka. EU-Unterhändler Michel Barnier hat der britischen Regierung Bedingungen für ein Freihandelsabkommen nach dem Brexit gestellt. Voraussetzung seien die Einhaltung gleicher Wettbewerbsbedingungen und eine Einigung auf Fischereirechte, sagte Barnier in Brüssel. Astrid Koral berichtet.
Die EU reicht den Briten die Hand, macht aber gleichzeitig sehr deutlich, wo ihre roten Linien sind. So lässt sich das zusammenfassen, was EU-Chefunterhändler Michel Barnier heute in Brüssel vorgestellt hat. Auch wenn er dabei, wie er selbst betonte, keine wirklichen Überraschungen verkündete. Denn Barnier wiederholte viele Punkte, die schon in den vergangenen Wochen und Tagen zu vernehmen waren. Großbritannien will, Stand jetzt, Ende des Jahres raus aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion. Die Beziehungen zwischen den einstigen Partnern müssen auf eine neue Grundlage gestellt werden. Für die Kommission sieht die so aus. Die EU ist bereit, mit den Briten einen sehr ehrgeizigen Handelsvertrag abzuschließen, als zentraler Pfeiler der künftigen Partnerschaft.
We are ready to offer a highly ambitious trade deal as the central pillar of this partnership.
Im besten Fall fallen sämtliche Zölle und Quoten weg.
Including zero tariffs and zero quotas on all goods entering our single market of 450 million people.
Allerdings stellt Barnier auch ganz klare Bedingungen. Der Wettbewerb zwischen Großbritannien und der EU muss fair und offen sein, sprich es darf kein Dumping geben. Die Briten müssten hohe EU-Standards etwa im Sozial-, im Umwelt-, Klima- oder Steuerbereich beibehalten.
That means mechanism to uphold the high standards we have on social, environmental, climate, tax and state aid matters.
Und genau an dieser Stelle wird es sehr knifflig. Hat dort der britische Premierminister Boris Johnson bereits angekündigt, sich an diese Standards nicht mehr halten zu wollen. Der zweite große Knackpunkt sind die Fischereirechte, die gerade für die Briten eine hohe symbolische Bedeutung haben. In einem Freihandelsabkommen, so Barnier, müssten beide Seiten vereinbaren, dass Fischer aus der EU und aus Großbritannien in Gewässer des jeweils anderen fahren dürfen.
This agreement should provide for continued reciprocal access to markets and to waters.
Und Barnier schickte noch etwas hinterher. Selbst wenn es bei allen erwarteten Schwierigkeiten ein Abkommen gibt,
it will not be business as usual.
Denn Güter und Waren aus Großbritannien müssten auf ihrem Weg in die EU, wo auch immer kontrolliert, Zollformalitäten erledigt werden. Doch die wirtschaftlichen Beziehungen sind nur ein Teil der Verhandlungen. Es geht auch darum, die Rechte von EU-Bürgern zu wahren. Die Frage, unter welchen Bedingungen die britische Finanzwirtschaft ihre Dienstleistungen in der EU anbieten darf, die britische Teilnahme an Programmen wie Erasmus und die Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die EU schlage vor, dass Justiz und Polizei weiterhin kooperieren.
Ainsi qu'une coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Aber auch hier gibt es eine Bedingung. Europäische Datenschutzregeln sollen weiterhin gelten. Nach der Vorstellung der Eckpunkte braucht Michel Barnier nun noch den offiziellen Auftrag für die Verhandlungen von den Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten. Den sollen sie Ende Februar erteilen. Danach können die Gespräche mit Großbritannien offiziell beginnen. Ob die allerdings bis Ende des Jahres abgeschlossen sind, ist nach dem heutigen Tag noch weniger wahrscheinlich. Denn derzeit scheinen sich die EU und Großbritannien eher voneinander weg, als aufeinander zuzubewegen.
Astrid Korall war das. Nach dem Agrargipfel, bei dem hauptsächlich Vertreter der Landwirtschaft mit der Bundesregierung gesprochen hatten, sind heute die Vertreter der Nahrungsmittelindustrie vorstellig geworden. Quasi das andere Ende der Wertschöpfungskette. Es ging um den Preis von Nahrungsmitteln im Allgemeinen. Wie teuer oder billig darf es sein? Barbara Kostolnik.
Billigfleisch kostet uns die Zukunft. Greenpeace-Aktivisten halten das Plakat vor dem Kanzleramt in die Höhe. Dirk Zimmermann will damit gegen Dumpingpreise protestieren.
Der Lebensmitteleinzelhandel hat Fleisch und andere Produkte viel zu lange, viel zu billig verramscht. Das alles kommt uns letztendlich teuer zu stehen. Es geht hier um faire Preise für die Erzeuger. Da hat der Lebensmitteleinzelhandel eine Verantwortung gegenüber den Bäuerinnen und Bauern. Aber es geht auch um faire Preise für die Tiere und letztendlich für die Umwelt. Weil das, was wir an der Supermarktkasse zahlen, bildet diese Preise und die Folgekosten der Produktion einfach nicht ab.
Fairness ist das Gebot der Stunde. Bauern wollen faire Preise, Tierschützer auch. Und was will die Nahrungsmittelindustrie? Die Kanzlerin hat die Vertreter von Groß- und Einzelhandel und der Ernährungsindustrie ins Kanzleramt geladen, um deren Bedürfnisse zu erfahren. Merkel weiß auch.
Sie sind im Wirtschaftsraum tätig. Sie müssen natürlich genauso wie die Landwirte ihr Geld verdienen.
Geld verdienen wollen und müssen alle. Aber der Preis drückt laut der Landwirtschaftsministerin eben auch Wertschätzung aus. Und für Julia Klöckner ist klar, dass sich faire Preise nicht auf dem Rücken der Erzeuger abspielen dürfen.
Es sind viele in einer Kette. Aber klar muss auch sein, dass der Erzeuger der Letzte in der Kette ist. Und wenn der Preisdruck bis auf ihn immer runtergeht zu höchsten Standards, das wird nicht gut gehen.
Ein Dorn im Auge sind der Ministerin vor allem die Lock- und Dumping-Angebote des Handels.
2 Kilo Äpfel für 1,11 Euro. Wie soll so etwas funktionieren?
Eine Kommunikationsallianz von Landwirten und Handel soll hier Abhilfe schaffen und mehr Wertschätzung generieren. Eines wird nicht passieren, dass der Staat bei fairen Preisen aktiv einwirkt, wie es die Linkspartei fordert. Das verspricht die Kanzlerin den Handelsvertretern.
Insofern geht es auch hier nicht darum, irgendwelche staatlich verordneten Mindestpreise ihnen aufzuoktroyieren, wie ich manchmal gelesen habe, sondern es geht eigentlich um faire Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren.
Also etwa den Landwirten, den Zwischenhändlern und den großen Supermärkten. Letztere sehen sich dem Vorwurf ausgesetzt, ihre geballte Marktmacht bei Preisverhandlungen auszunutzen. Dem soll die UTP-Richtlinie der Europäischen Union gegen unlautere Handelspraktiken einen Riegel vorschieben. Klöckner will hier maximalen Druck aufbauen.
Ob jemand mitarbeiten will oder nicht, die UTP-Richtlinie werde ich umsetzen. Und wer sie nicht einhält, der muss auch mit Bußgeldern rechnen.
Noch im Laufe des Jahres, versprechen Kanzlerin und Klöckner, soll die Richtlinie vorangebracht werden. Eine lange Liste von Beschwerden hat man im Kanzleramt mit den Handelsvertretern durchgesehen. Die soll nun abgearbeitet werden. Ein Anfang ist gemacht, sagt die Landwirtschaftsministerin nach dem Treffen. Demnächst will sie Handel und Landwirtschaft zu einem gemeinsamen Gespräch einladen. Es soll fair zugehen.
So viel von Barbara Kostolnik. Argentiniens neuer Präsident Alberto Fernández kommt zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin. Bundeskanzlerin Merkel empfängt ihn am Montagabend. Argentinien braucht dringend Fürsprecher, um einen Staatsbankrott noch abzuwenden, und hofft dabei offenbar auf die Stimme Deutschlands beim Internationalen Währungsfonds. Einzelheiten von Ivo Maroschik.
Der Abstecher nach Berlin war ursprünglich gar nicht eingeplant. Erst vor einer Woche bestätigte Argentiniens Außenminister Sola in einem Radiointerview, dass der neue Präsident Alberto Fernández bei seiner Europatour auch Angela Merkel treffen wird. Zunächst war Fernández im Vatikan, hat sich Unterstützung von Papst Franziskus versichern lassen. Dem argentinischen Papst wird eine Nähe zu den Peronisten nachgesagt, die mit Fernández seit Dezember wieder regieren. Aber nach dem geistig-moralischen Beistand geht es jetzt darum, politische Unterstützung zu bekommen. Fernández besucht von heute an noch Berlin, Madrid und Paris, denn Argentinien kann seine Schulden nicht mehr tilgen und bittet sowohl private Gläubiger als auch den Internationalen Währungsfonds um Zahlungsaufschub. Es ist das größte Problem, das Fernández in den ersten Monaten seiner Amtszeit bewältigen muss. Die Staatsschulden haben den höchsten Stand seit 2004, als wir bankrott waren. Insgesamt belaufen sich die Schulden des Landes auf 311 Milliarden Dollar, davon allein 44 Milliarden beim Internationalen Währungsfonds. Der hatte Fernández Vorgänger Macri den größten Hilfskredit seiner Geschichte gewährt. Für die Umschuldung hat Fernández einen Fachmann in sein Kabinett geholt. Der neue Wirtschaftsminister Martin Guzman ist ein angesehener Experte für Staatsschulden, allerdings bis jetzt nur im akademischen Umfeld, als Schüler und Vertrauter von Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz. Jetzt muss er sich in der Praxis bewähren. Es ist völlig klar, dass das Land in einer kritischen Situation ist, in einer tiefen Schuldenkrise. Was mit den Schulden passiert ist, ist ein Desaster. Die Mittel des Währungsfonds wurden nicht verwendet, um die Produktivität zu verbessern, sondern im Gegenteil, um alte Schulden abzulösen und Kapitalflucht zu finanzieren. Deswegen stehen wir jetzt vor einer nicht mehr tragbaren Schuldenlast, die die Zukunft der Argentinier belastet und zu mehr Armut und mehr Arbeitslosigkeit geführt hat. Die Wirtschaft befindet sich im freien Fall.
La actividad ha venido en caída libre.
Damit findet sich Argentinien in einer fast aussichtslosen Lage wieder. Schon jetzt kann das Land nicht mehr alle Schulden pünktlich bedienen. Gleichzeitig stagniert oder schrumpft die Wirtschaft seit 9 Jahren und die Inflation ist die dritthöchste weltweit. Im Klartext, das Land steht am Abgrund, kurz davor wieder einmal in einen Staatsbankrott zu rutschen. Die Bitte um einen Zahlungsaufschub stößt durchaus auf offene Ohren, zumal Argentiniens Regierung es vermeidet, von einem Schuldenschnitt zu sprechen. Doch noch ist überhaupt nicht klar, wie die Regierung das Land eigentlich aus der schweren Wirtschaftskrise führen will. Sie macht nur klar, dass sie sich dabei nicht reinreden lassen will, sprich, sie will keinerlei Vorgaben, keine Sparauflagen aus dem Ausland akzeptieren.
Nosotros estamos en control.
Wir haben die Kontrolle. Wir entwerfen das Wirtschaftsprogramm und führen es aus. Und dabei akzeptieren wir keine Bedingungen. Das dürfte vielen Schuldnern schwer zu vermitteln sein. Schon am Mittwoch dieser Woche droht die Provinz Buenos Aires in die Pleite zu rutschen. Dort lebt mehr als ein Drittel der Bevölkerung Argentiniens. Fernandes will jetzt bei seiner Europareise zumindest die Europäer überzeugen, sich beim Internationalen Währungsfonds für einen Zahlungsaufschub einzusetzen. Den Ausschlag dürfte allerdings letztlich die Haltung der US-Regierung geben.
Ivo Maruschik war das. Und das war's auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie's gut.
Das war ein Podcast der DW.